Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Jan Zimmermann und bei mir zu Gast ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, viele sind derzeit krankgeschrieben. Die Krankenkassen melden Rekordzahlen. Vor allem Atemwegserkrankungen machen die Runde. Wann hat es Sie zuletzt erwischt?
Ich bin vor ein paar Wochen stark erkältet gewesen, habe aber jetzt wieder Gesundheit gefunden, bin wieder voll in Arbeit. Es erwischt viele, es ist eine schwere Erkältungssaison und es betrifft Kinder wie auch Erwachsene.
Viele Patienten leiden wochenlang unter bestimmten Beschwerden, wie starker Husten. Sind diese Erkrankungen, also Erkältung, Grippe etc., ist das schlimmer geworden oder meinen wir das nur? Haben wir den Eindruck, weil wir vielleicht sensibler sind nach der Corona-Pandemie? Wie ist da Ihre Einschätzung, Ihre Beobachtung?
Die Studienlage zeigt, dass tatsächlich viele Atemwegserkrankungen etwas schwerer verlaufen in diesen Monaten. Das war auch im letzten Herbst und so. Woran das genau liegt, weiß man nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass auch die These im Raum steht, dass vielleicht diejenigen, die häufiger Corona schon gehabt haben, dass die möglicherweise von der Immunität her noch etwas aufzuarbeiten haben, dass die Immunitätslage sich verschlechtert hat. Das ist aber eine These, die ist derzeit noch nicht bewiesen. Was ganz klar ist, ist, also wir sehen hier Erkältungskrankheiten und wir sehen also Covid-Infektionen, die sind aber nicht gleichzusetzen, sondern bei Covid-Infektionen hat man immer auch das Risiko, Long-Covid zu entwickeln. Das hat man natürlich bei einer normalen Erkältungskrankheit typischerweise nicht. Daher sind die Covid-Infektionen, wenn es geht, zu vermeiden. Die Impfung ist etwas, was ich daher dringend gerade älteren Menschen hier empfehlen möchte. Noch einmal sehr wichtig, die STIKO hat ja die Impfung für die über 60-Jährigen empfohlen und auch für diejenigen, die Risikofaktoren haben. Das ist eine gute Empfehlung, weil wiederholte Covid-Infektionen sind für das Immunsystem keine Gelegenheit, sich zu trainieren, wenn man so will. Also häufig Covid gehabt, dann ist man richtig trainiert, auch für andere Infektionskrankheiten, sondern es ist eher so, dass das Immunsystem schwächer wird, wenn man regelmäßig Covid hatte. Und Long-Covid ist auch immer eine Gefahr. Daher appelliere ich hier noch einmal ausdrücklich für diejenigen, die noch nicht geimpft sind, die Impfungen wahrzunehmen für Grippe und für Covid.
Diese längeren Beschwerden, die viele haben, können die irgendwelche Folgen haben, mittel-, langfristig?
Bei normalen Erkältungskrankheiten nicht. Also die normale Erkältungskrankheit, wenn es nicht zu einer Komplikation kommt. Bei Grippe sieht das schon anders aus und bei Covid auch.
Wer krank ist, muss ja meist in die Apotheke und in zahlreichen Fällen kommen die Leute mit leeren Händen aus der Apotheke, weil ihr Medikament nicht lieferbar ist. Das Problem hatten wir im vergangenen Jahr schon. Warum besteht es immer noch?
Das Problem geht darauf zurück, 60% der Medikamente, die in Deutschland also abgegeben werden in der Apotheke, die verschreibungspflichtig sind, sind Nachahmerprodukte, Generikaprodukte. Und wir haben damals also hier eine Regelung eingeführt, dass diese so billig eingekauft werden müssen von den Krankenkassen wie möglich. Das heißt, wir kaufen die billigsten Arzneimittel für die Nachahmerprodukte, die Generika. Und es ist auch nicht notwendig, dass das Unternehmen, was den Vertrag dann bekommt, Lagerhaltung zeigt. Somit sind immer dann, wenn Lieferengpässe da sind, die deutschen Apotheken leer, weil wir eben die Lieferengpässe nicht überbrücken können. Es gibt keine Lagerhaltung, die vorgeschrieben wäre. Und da die billigsten Präparate genommen werden müssen, sind es auch die, die am ehesten ausfallen. Das sind keine intelligenten Vertragskonstrukte gewesen. Da hat der Gesetzgeber damals Fehler gemacht. Und das haben wir beseitigt. Daher laufen diese alten, schlechten Verträge systematisch aus und die Lieferengpässe werden auch besser. Was wir gemacht haben, jetzt kriegt halt nur noch derjenige den Vertrag, der 6 Monate Lagerhaltung nachweisen kann und das muss er auch. Das Problem ist nur, dass die alten Verträge auslaufen. Ein Viertel ist schon ausgelaufen, da gelten schon die neuen Verträge. 3 Viertel laufen aus. Jetzt gehen zum Glück die Lieferengpässe zurück. Gerade bei Kindern werden wir weniger Lieferengpässe haben, bei Kinderantibiotika auch nicht, also bei den Fiebersäften, das wird deutlich besser sein und insgesamt ist auch die Zahl der nicht lieferbaren Medikamente zurückgegangen. 1% der Medikamente sind im Moment nicht lieferbar, aber die Reform kam wie so oft zu spät.
Aber es gibt bei rund 500 Arzneien Lieferengpässe, berichten die Behörden.
Genau, von 50.000, also 1%.
Aber nichtsdestotrotz, wenn ich eines von diesen 500 brauche oder wenn darunter welche sind, die halt besonders häufig auch genutzt werden, dann habe ich ja dieses Problem. Und das Problem besteht fort, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, die Gesetze noch nicht wirken oder noch nicht ausreichend wirken.
Gesetze wirken schon, also da ist es besser als im letzten Jahr. In fast allen Fällen kann ein Medikament abgegeben werden, was genauso gut wirkt. Das ist dann natürlich teurer und mehr Arbeit, aber man muss vielleicht auch nochmal wiederkommen. Die Lage ist nicht schön, aber wir können die Zeit ja nicht zurückdrehen. Und jetzt laufen die alten Verträge aus. Wir ziehen auch einen Teil der Produktion wieder nach Europa zurück. Derjenige, der Antibiotika oder Krebsmedikamente als Generikum, also als Nachahmerprodukt in Deutschland verkaufen will, in Zukunft, der muss bis zu 50% der Produktion in Europa darstellen. Somit das Problem ist in Lösung, wird besser, aber es war eine Altlast.
Brauchen wir Maßnahmen, mehr Maßnahmen, die kurzfristig wirken?
Wir machen ja, was wir machen können, zum Beispiel bei Kochsalz. Jetzt gibt es eine Knappheit von Kochsalzlösungen für Operationen, Spüllösungen und dergleichen. Da habe ich den Notstand erklärt, sodass wir das einführen können aus den Vereinigten Staaten. Ich bin mit den Unternehmen direkt im Kontakt. Ich habe schon im letzten Winter mit den Herstellern für Antibiotika und für Fiebersäfte für Kinder gesprochen. Wir sind auch jetzt wieder im Kontakt. Tatsächlich, also sind diese Probleme in Auflösung begriffen. Das nächste Jahr wird wieder deutlich besser werden. Aber wir können die bestehenden Verträge, die keine guten Verträge sind, die können wir nicht ablösen. Es war einfach nicht schlau, dass Deutschland, das reicheste Land in Europa, dass wir Verträge machen, wo es keinerlei Lagerhaltung gab. Und wo wir eingekauft haben in prekärer Situation bei Unternehmen, die dann auch ab und zu ausfallen.
Wir sind ja bei der Produktion von Arzneien und bei der Produktion der Wirkstoffe sind wir ja stark vom Ausland abhängig. Das wollen Sie ändern. Die Krankenkassen und mehrere Fachleute glauben nicht, dass dieses Gesetz einen großen Effekt haben wird, dass es dazu führen wird, dass viele Unternehmen sich hier in Europa und hier in Deutschland ansiedeln werden und dass das unsere aktuellen Probleme löst.
Aber wir sehen ja das Gegenteil. Wir sehen ja die Ansiedlungen. Wir sehen, dass also die Produktion...
Wie viele sind das?
Also in Zahlen kann ich das jetzt nicht ausdrücken, aber es ist eine Riesenwelle. Wir haben Milliardeninvestitionen, also unterschiedliche Unternehmen. Wir haben also zahlreiche Investitionen. Wenn man das zusammenzählt, kommt man leicht über 10 Milliarden. Das ist also richtig gute Investition. Und wie gesagt, die Branche wächst. Also wir haben hier früher Schrumpfung gehabt. Jetzt wächst die Branche. Der Erfolg ist aus meiner Sicht liegt auf der Hand.
Kommen wir vom Arzneimittelmangel zur Krankenhausreform. Da läuft es etwas besser. Ihre Reform ist letzte Woche vom Bundestag verabschiedet worden. Allerdings, viele Bundesländer üben weiter scharfe Kritik. Sie fürchten vor allem, dass kleine Kliniken auf dem Land infolge der Reform schließen müssen. Die Länder fordern mehr Ausnahmen für diese Kliniken, damit die auch in Zukunft mehr als nur eine Grundversorgung anbieten können. Warum wollen Sie das nicht?
Die Reform muss ja wirken und sie wirkt nicht, wenn sie verwässert wird. Das haben wir ja in Deutschland immer wieder gemacht. Man muss sich ja fragen, wo stehen wir derzeit? Bei der Krankenhausversorgung sind wir, was die Kosten angeht, die teuersten in Europa. Und was die Qualität angeht, Mittelmaß. Wir sind auch bei der Lebenserwartung mittlerweile nicht gut. In Westeuropa haben wir die geringste Lebenserwartung. Das heißt, die vergangenen Jahre haben immer wieder gezeigt, wenn sich die Politik notwendige Reformen zum Schluss von Verbänden ausreden lässt und sagt, gebt uns doch stattdessen mehr Geld. Deutsche Lösung in der Gesundheitspolitik, es bleibt im Großen und Ganzen so, wie es war, aber wir kippen mehr Geld ins System. Das hat uns nicht glücklich gemacht. Ein Problem ist zum Beispiel, dass wir durch das System der Fallpauschalen sehr viel stationär machen, was wir ambulant machen könnten. Ein Problem ist auch, dass viele kleine Krankenhäuser sehr komplizierte Eingriffe machen, die man aber dort eigentlich nicht machen sollte, weil die Erfahrung zeigt und auch die Studien zeigen, dass mit Spezialisierung, mit also besser trainierten, besser ausgebildeten, hochspezialisierten Ärzten die Behandlungsergebnisse besser sind. Aber die Länder wollen die Qualitätskriterien noch einmal in Frage stellen, zum Teil auch verbessern, muss man sagen. Und da muss man dann sagen, wollt ihr wieder eine deutsche Lösung? Dann sitzen wir aber in 4 Jahren genau an der gleichen Stelle. Dann wird dann erneut das Geld fehlen. Und wir haben bis dahin aber wieder Zehntausende Menschenleben verloren. Denn was ich jetzt hier sage, das kostet ja mindestens seit 10 Jahren, wo die Reform überfällig ist, jedes Jahr Zehntausende Menschen das Leben. Das heißt, das muss ja auch mitbedacht werden. Das ist ja keine Kleinigkeit, wenn jemand operiert wird in einer Klinik, der Eingriff misslingt, der Tumor kommt zurück zum Beispiel oder die Herzoperation ist nicht erfolgreich. Die Sterblichkeiten nach Krebs sind in den zertifizierten Zentren 25% niedriger. Und trotzdem wird nur jeder Zweite wird in einer solchen spezialisierten Klinik operiert, behandelt. Das kann ja nicht so weitergehen. Und da argumentieren die Länder, dass es wichtig ist, dass man da sofort das also in der also Provinz auch machen sollen können.
Kurze Wege, ja.
Natürlich würden diese kurzen Wege dann die Prognose deutlich verschlechtern. Und daher müssen wir die Länder also überzeugen, dass wir die Qualitätsverbesserung benötigen. Und wir Spezialisten, wir wissen, dass wir noch nie einen Patienten getroffen haben, der dann sagt, nein, 10 Minuten Anfahrt, länger Anfahrt, das mache ich nicht, auch wenn dort meine Überlebenschance besser ist. Das finden sie gar nicht. Und auch die Leute, die eine solche Reform jetzt also verwässern wollen, also jetzt sagen, ich will, dass das kleine Provinzkrankenhaus auch diese große Krebsoperation macht. Die würden selbst im Bedarfsfall für sich und ihre Familie niemals dort behandelt werden wollen, sondern gehen natürlich dann auch in die Spezialklinik. Das sind dann übrigens oft Leute, die mich anrufen und fragen, Herr Minister, haben Sie eine Empfehlung und so weiter. Also diese Anrufe, Fragen bekomme ich ja fast jeden Tag. Somit sollten wir uns ehrlich machen, wir brauchen die Spezialisierung und davon gewinnen auch die kleinen Kliniken. Wir haben auch die Ärzte nicht, die diese Eingriffe machen könnten. Es gibt auch Kliniken, da ist der Anteil ausländischer Ärzte mittlerweile in der Weiterbildung 90%. Und das sind also sehr gute Ärzte für das Brot- und Buttergeschäft, aber das sind Leute, die sind in der Weiterbildung. Die haben oft noch Sprachschwierigkeiten und so weiter. Das ist nicht also der Platz, wo sie eine komplizierte Darmkrebsoperation unbedingt machen müssen. Ich hätte noch, also ehrlich gesagt, noch eine gewisse Bereitschaft, wenn es nur um Geldverschwendung ging, halte ich auch für falsch. Aber hier sterben Zehntausende unnötigerweise. Das will ich beenden.
Gibt es noch einen Verhandlungspuffer? Gibt es irgendetwas, was Sie den Ländern anbieten können?
Ich verhandle mit den Ländern vertraulich und wir werden das hinbekommen. Wir werden die Reform nachher durchbekommen. So ist das. Solche Verhandlungen sind immer schwierig. Die müssen aber gerade heraus und ehrlich geführt werden und nicht über die Öffentlichkeit.
Ich frage mich nur, was bringt es Ihnen, mit den Ländern auf Kriegsfuß zu sein? Weil am Ende brauchen Sie ja die Länder. Die Länder müssen ja diese Reform umsetzen. Und was bringen Länder, die dann das nur widerwillig machen oder nur in Teilen machen? Also man muss ja diesen Konflikt irgendwann irgendwie befrieden.
Zunächst, die Länder sind nicht eine Einheit, sondern es gibt Länder, die begrüßen die Reform und werden mitziehen und andere, die sind von Anfang an dagegen gewesen. Bayern hat die Reform immer abgelehnt, obwohl es in Bayern in der Krankenhauslandschaft riesige Probleme gibt. Aber also ich muss diese Mehrheit im Bundesrat hinbekommen. Und dann läuft die Reform auch. Somit, das ist jetzt erst nochmal eine Arbeit, die auf uns zukommt, gar keine Frage. Da wird es auch noch Konflikte geben. Und die Qualitätsziele, die Spezialisierung, die Veränderung der Landschaft, das macht ökonomisch, aber in erster Linie medizinisch Sinn, da müssen wir weitermachen.
Das ARD-Interview der Woche mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ein Grund für die Krankenhausreform ist, Kosten einzusparen, sagen Sie. Zum Beispiel, dass künftig weniger unnötige Operationen durchgeführt werden, Überkapazitäten sollen abgebaut werden etc. Nun erwarten viele Menschen, okay, wenn Kosten eingespart werden, dann entlastet das die gesetzliche Krankenversicherung. Die Beiträge sinken oder bleiben zumindest stabil. Jetzt passiert genau das Gegenteil. Die Beiträge sollen im kommenden Jahr steigen, auch wegen dieser Reform. Wie passt das zusammen?
Es ist wie in der Wirtschaft auch. Wenn Sie das Unternehmen so aufstellen wollen, dass Sie auch in 5 Jahren noch dabei sind oder in 10 Jahren und wollen die Kosten mittelfristig senken, dann müssen Sie Strukturreformen machen. Und diese Strukturreformen kosten erst einmal Geld. Das ist eine Investition. Es gibt kein Geld, was wir uns jetzt leihen könnten. In der Wirtschaft wird Geld geliehen. Wenn Sie eine Investition machen, das können wir hier nicht machen. Somit ist hier erstmal eine Investition zu finanzieren. Die ist aber dann auch wirklich eine Investition, zum Beispiel, dass die Krankenhausstruktur umgebaut wird. Wir werden dafür in den nächsten 10 Jahren mehr als 50 Milliarden Euro ausgeben. Dann ist der Umbau da. Dann haben wir weniger Krankenhäuser, dann haben wir aber auch effizientere Versorgung, bessere Qualität für alle und die ländliche Versorgung ist gerettet. Und das System ist auch durchlässiger, dass mehr ambulant gemacht werden können. Somit eine wichtige Investition.
Nun haben Sie in einem Zeitungsinterview gesagt, dass die Beiträge nach der Erhöhung im kommenden Jahr stabil bleiben. bleiben, dass die nicht weiter ansteigen 2026 etc. Wie können Sie sich da so sicher sein?
Die Beitragssatzerhöhung, die wir jetzt machen, ist ja erheblich. Der Beitragssatz wird ja um 0,8 ungefähr steigen. Das ist jetzt schon absehbar. Das ist von Kasse zu Kasse natürlich etwas unterschiedlich. Und mit einem so hohen Beitragssatz kommt natürlich regelhaft mehr Geld in das System hinein. Und wir schätzen da ja nicht, sondern wir berechnen. Und die Reformen, die wir jetzt machen, die werden natürlich auch in den nächsten Jahren die Effizienz des Systems erhöhen.
Nun schütteln die Krankenkassen den Kopf bei dieser Aussage. Die Beiträge bleiben stabil und sagen, sie würden sich hier Dinge schönrechnen. Wesentliche Teile der Krankenhausreform seien in den Berechnungen für 2025 noch gar nicht einkalkuliert. Stimmt das?
Natürlich haben wir die Kosten der Krankenhausreform haben wir einkalkuliert. Natürlich haben wir das auch sehr intensiv mit den Wissenschaftlern und den Praktikern im sogenannten Schätzerkreis, wo die Kassen vertreten sind, berücksichtigt. Und daher sind die Beitragssätze hoch. Der deutlich erhöhte Beitragssatz, der wird dann allerdings auch erst einmal ausreichen. Und wir müssen das System sowieso, was die Finanzierung angeht, langfristig umbauen. Das System ist ja auch nicht gerecht finanziert, muss man sagen. Also Gutverdiener und auch Privatversicherte zahlen nicht in dieses System ein, obwohl sie sich am ehesten leisten könnten. Da sind auch noch wichtige Reformen notwendig. Aber zunächst einmal ist die Aussage in dieser Pauschalität von den Krankenkassen schlicht eine Unterstellung und falsch.
Nun steigt im kommenden Jahr nicht nur der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung, sondern voraussichtlich ja auch der Beitrag zur Pflegeversicherung.
Darüber jetzt zu spekulieren, ist nicht meine Art, sondern in dem Moment, wo wir die Beitragssatzentwicklung in der Pflege absehen können, werden wir entsprechend auch da anpassen. Aber wir haben hier auch das Problem. Wir haben zwischen 300.000 und 400.000 zusätzliche Pflegebedürftige in den letzten Jahren pro Jahr gehabt. Die Pflegeausgaben sind sehr stark gestiegen in den letzten Jahren, weil die Pflegegrade sind eingeführt worden. Es sind jetzt mehr Menschen, die Anspruch auf Pflegeleistungen haben. Und seit 2017 haben sich die Ausgaben der Pflegeversicherung verdoppelt. Und das übt Druck aus auf die Beitragssätze.
Sie haben gerade gesagt, Sie möchten, dass die Kosten besser verteilt sind, gerechter verteilt werden. Wie?
Wenn man gesetzlich versichert ist, da gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze. Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze muss dann das Einkommen nicht mehr herangezogen werden für die Finanzierung der Sozialsysteme. Oder wenn man gar privat versichert ist oder Beihilfe bekommt, dann ist man auch besser abgesichert und hat dann in der Regel sogar noch eine bessere Versorgung, weil man nicht so lange auf Termine warten muss und bezahlt weniger in das Solidarsystem. Dass das nicht gerecht ist, das glaube ich, sehen viele Bürger. Das müssen wir mittelfristig natürlich auch ändern.
Aber wie?
Ja, da gibt es viele Vorschläge, die werde ich aber jetzt nicht diskutieren, weil das ist ja bekannt. Wir haben ja mit der FDP im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir diese aus meiner Sicht ungerechte Grenze zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten, dass wir die nicht anfassen werden. Das war für die FDP ganz wichtig, dass es dort keine Veränderung, an der Gerechtigkeitsgrenze im System gibt. Und daher greife ich solche Dinge dann auch nicht in der Legislaturperiode auf. Ich gucke auf die Dinge, die wir mit der FDP machen können. Das ist Teil der DNA der FDP, dass die Privatversicherte und auch die entsprechenden Verteilungsphänomene wichtig findet.
Kommen wir im ARD-Interview der Woche noch zum Thema Pflege. Das Thema beschäftigt immer mehr Menschen und es gibt viele Probleme, strukturelle Probleme. Gerade auf dem Land fehlen Pflegeplätze, zum Beispiel in der Tagespflege. Es gibt finanzielle Probleme in der stationären Pflege, steigen die Kosten immer weiter. In Süddeutschland kostet ein Heimplatz 3.000 bis 4.000 Euro. Wann stoppen Sie diese Kostensteigerungen?
Ich arbeite mit Olaf Scholz schon seit einigen Wochen sehr intensiv an einem ersten Vorschlag für eine Pflegereform.
Aber wird das da angepackt?
Ja, natürlich.
Das Thema Pflegekosten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Reform, da geht es um die Finanzierung, da geht es auch um die Frage, wie hoch sind diese Eigenbeteiligungen? Können die immer weiter steigen? Sollen die gedeckelt werden? Wie werden die finanziert? Soll es eine Vollkaskoversicherung geben oder nicht? Soll es eine Finanzierung von Leistungen der Pflegeversicherung geben, die demnächst auch über die Krankenversicherung vergütet werden, was medizinische Leistungen sind? Alles Mögliche. Also eine große Reform, ganz klar, daran arbeiten wir. Aber es ist eben so, es ist so viel liegen geblieben.
Aber diese Pflegereform, an der Sie arbeiten, können Sie da Hoffnung machen, dass diese Kosten durch diese Reform gestoppt werden?
Genau, das ist ein Ziel dieser Reform, dass wir die stetig steigenden Pflegekosten beherrschen. Wobei man sagen muss, ein großer Teil dieser Kosten.
Was
Kosten
sind. Was heißt beherrschen, Herr Lauterbach, wenn ich nachfragen
darf? Stoppen, dass der Beitrag, dass der Anstieg stoppt. Aber ein Teil dieser Kosten ist übrigens auch nicht also von der Pflege verursacht, sondern es sind Unterbringungskosten. Und da steigen eben auch die Kosten sehr stark. Also die Kosten für die Versorgung, für die Unterbringung, das sind ja alles Dinge, die bezahlt die Pflegekasse gar nicht. Und da müssen wir auch Lösungen finden. Da bin ich auch mit Clara Geiwitz, der Bundesbauministerin, im Gespräch, die also wichtige Dinge vorhat. Aber lassen Sie mich eines noch sagen, was unser größtes Problem sein wird, und daran arbeiten wir auch. Das größte Problem wird in Zukunft sein, ob genug Pflegepersonal zu haben. Es ist auf dem Land jetzt zum Teil schon so, dass die Pflegeeinrichtungen keine neuen Bewohner mehr aufnehmen können. Weil die Babyboomer-Pflegekräfte, die verlassen die Pflege, und wir werden in der Medizin, weil die Studienplätze, die Länder haben ja die Studienplätze für Medizin nicht erhöht. Wir werden in der Medizin und auch in der Pflege zunehmend und sehr stark zunehmend auf ausländische Kräfte angewiesen sein. Wir müssen weiter weltweit um ausländische Ärzte werben und wir müssen weiter weltweit auch um ausländische Pflegekräfte werben. Wenn wir diese nicht hätten, dann hätten wir demnächst nicht das Hauptproblem, die Finanzierung. Also das ist dann ein Problem für diejenigen, die überhaupt einen Pflegeplatz haben, sondern haben wir die Pflegeplätze nicht.
Dennoch, die Pflegereform gibt es noch nicht. Und ich frage mich, warum haben Sie das jetzt so spät angepackt? Laut Experten zu spät.
Experten waren immer mit an Bord und haben ja auch meine Vorgänger beraten. Offenbar ist da nichts passiert, kann ich mal so viel sagen. Aber ich mache diese Reformen jetzt mit hohem Tempo, seit ich im Amt bin. Es war halt so viel liegen geblieben. Also kann man jetzt nicht vorwerfen, das große Finanzierungsgesetz der Pflege mag es dann vielleicht 12 Monate früher gekommen sein, wenn ich andere Gesetze nicht gemacht hätte. Aber Sie sehen ja selbst, was los ist und wie viele Widerstände es in diesem System gibt.
Aber was jetzt rauskommen kann, das ist doch maximal eine Reform, mit der Sie in den Wahlkampf ziehen, ein Wahlkampfpapier. Weil glauben Sie ernsthaft, dass Sie diese Pflegereform, die aktuell noch keiner kennt, dass Sie die noch in dieser Legislatur beschlossen bekommen, durchs Kabinett bekommen, durch den Bundestag, durch den Bundesrat, das reicht doch gar nicht mehr.
Also zunächst mal von der Zeit her reicht das auf jeden Fall. Und das gilt auch für andere Gesetze, die wir derzeit machen. Also ich kann nur so viel sagen, also ich lese ständig, dass es Spekulationen gibt, zum Teil sogar also aus den Kreisen der Ampel heraus. Machen wir jetzt weiter, machen wir nicht weiter und so weiter. Für uns, die Minister, und bin ich nicht allein, die also wirklich da hart arbeiten und versuchen, die Gesetze zu machen, das hilft uns überhaupt nicht. Man wird sicherlich nicht dafür gewählt, dass man schon im dritten Jahr anfängt, darüber zu spekulieren, also ob man weitermacht oder nicht, oder in den Wahlkampf einzuziehen.
Aber diese Pflegereform, die klappt doch nur, wenn sich alle einig sind. Wenn es jetzt da noch große Debatten gibt und womöglich sogar einen Streit über die Details, dann ist doch das zeitlich nicht mehr zu schaffen.
Also ich kann mich jetzt damit also auseinandersetzen, wo es Schwierigkeiten gibt, pessimistische Einschätzungen. Was würde denn zum Beispiel Herr Lindner sagen oder was macht die Fraktion? Damit halte ich mich ehrlich gesagt nicht auf. Ich werde einen guten Vorschlag machen, den also diskutiere ich derzeit intensiv mit dem Bundeskanzler. Dann gehen wir auf die Fraktionen und auf die Kollegen im Kabinett zu. Die sind ja da voll mitbeteiligt. Und dann sehen wir, ob wir was hinbekommen.
Jetzt haben Sie vieles angepackt. Krankenhausreform, Digitalisierungsgesetze, E-Rezept, elektronische Patientenakte. Jetzt soll noch die Pflegereform kommen. Es sieht so aus, als hätten Sie irgendwie alles abgearbeitet, was Sie sich vorgenommen haben. Das heißt, es bleibt für eine zweite Legislatur gar nichts mehr übrig für Sie.
Ich habe noch große Pläne für eine weitere Legislaturperiode, ganz klar, weil viele dieser Gesetze müssen ja weiterentwickelt werden, umgesetzt werden. Und es sind auch Dinge, die wir noch nicht anpacken konnten zum jetzigen Zeitpunkt. Aber richtig ist, also man darf nicht über die Zukunft spekulieren, sondern muss die Zeit nutzen, die man hat. Das ist also ein Rat, der auch also aus ärztlicher Perspektive immer ein guter Rat ist, weil man darf die Zukunft nicht für also gesichert halten. Somit, wir arbeiten wirklich also in dieser Legislaturperiode bis zum letzten Tag. Ich würde mich aber freuen, also ich habe noch viele Vorschläge, Ideen und also dass auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sicher ginge uns die Arbeit nicht aus.
Würden Sie gerne Gesundheitsminister bleiben?
Also ich hätte mit dem Job kein Problem. Ich mache das gerne, würde das auch weitermachen, wenn die Möglichkeit bestünde, weil wir haben einfach riesen Strukturprobleme. Ich muss jetzt erst einmal diese Legislaturperiode gut also weiter mitregieren und darauf konzentriere ich mich.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach im ARD-Interview der Woche. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.